Auf den Punkt.
Von Franco und Bornberg.
Am letzten Wochenende wurden ja wirklich Hitzerekorde gebrochen. Bis zu 40 Grad war es in manchen Städten. Mit flimmerndem Asphalt und Luft, die geradezu stillsteht. Und exakt hier in den Innenstädten, also in diesen urbanen Backöfen, sitzen oft die repräsentativen Hauptquartiere der größten deutschen Versicherer. Wir sprechen hier von Unternehmen, die fast 2 Billionen Euro an Kapitalanlagen besitzen und knapp 500.000 Menschen beschäftigen. Eine Branche, deren Kerngeschäft es ja ist, Risiken perfekt zu kalkulieren.
Richtig, Risiken absichern ist quasi die DNA.
Ja, aber wenn man mal hinter die Kulissen blickt, stellt sich die Frage, wie zukunftsfähig und nachhaltig ist diese Branche? Daher schauen wir uns heute zwei völlig unterschiedliche, aber total essentielle Bereiche an. Um welche geht's da dieses Mal, Henrike?
Wir schauen einmal auf die physische Realität der Gebäude und Immobilien und zweitens dann auf die soziale Komponente. Da geht es dann um Arbeitgeberverantwortung, Gleichstellung oder auch den Gender Pay Gap.
Okay, gerade wenn man im Vertrieb arbeitet oder als Vermittler Kunden berät, sind das Daten, die wichtig werden können. Wir fragen heute kritischer nach. Man muss einfach wissen, bei wem Nachhaltigkeit ein hübscher Stempel auf der Broschüre ist und wer wirklich für die Zukunft umbaut. Also lass uns direkt mal mit der physischen Realität anfangen.
Sehr gern.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat Satellitendaten aus den Sommermonaten 2013 bis 2024 für über 70 deutsche Großstädte ausgewertet. Das Ergebnis: in dicht bebauten Innenstädten liegen die gemessenen Oberflächentemperaturen bis zu 10 Grad über denen im ländlichen Raum.
Interessant sind dabei vor allem die physikalischen Mechanismen dahinter. Satelliten messen ja einfach die Oberflächentemperatur unserer Städte. Asphalt, Beton, dunkle Dächer und so weiter absorbieren die kurzwellige Sonnenstrahlung tagsüber extrem effektiv, wandeln sie dann in langwellige Wärmestrahlung um und geben diese Energie dann nachts nur sehr, sehr langsam wieder an die Umgebungsluft ab. Die Stadt kann also gar nicht mehr richtig auskühlen.
Weil einfach die Natur fehlt, oder?
Genau. Es fehlt die Verdunstungskälte, die in der Natur durch unversiegelte Böden und Pflanzen entsteht. Und so entstehen dann diese sogenannten Hitzeinseln.
Und in exakt diesen städtischen Gebieten arbeiten zehntausende Mitarbeiter der Versicherungsbranche. Was zeigt denn unser Nachhaltigkeitsreport da? Steuern die Versicherer aktiv dagegen, um ihre Standorte hitzefest zu machen?
Naja, die Zahlen aus dem Report zeichnen da eher ein ernüchterndes Bild. Konkrete Maßnahmen gegen diese Hitzebelastung an den eigenen Standorten sind tatsächlich noch eine Ausnahme. Nur 13% der untersuchten Versicherer setzen bei ihren Gebäuden auf Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung oder eben auf wassersensible Elemente wie Sickerfugen, die das Regenwasser im Boden halten, statt es einfach in die Kanalisation abzuleiten. Auch bei der Nutzung von Regenwasser zur Kühlung oder zur Bewässerung sind es gerade mal 10%. Das Problem ist, dass viele Bestandsgebäude planerisch überhaupt nicht auf sogenannte grüne und blaue Infrastruktur ausgelegt sind.
Grün für Pflanzen und blau für Wasser.
Genau. Um ein Dach nachträglich zu begrünen, braucht es oft eine ganz andere Statik, weil nasse Erde einfach enorm schwer ist. Aber der Aufwand lohnt sich. Solche Elemente haben einen Kühleffekt auf das Mikroklima. Bäume spenden ja nicht nur Schatten, sondern funktionieren durch die Verdunstung von Wasser über ihre Blätter wie natürliche Klimaanlagen.
Was mich direkt zu einem Projekt von uns bei Frank und Bornberg bringt. Das zeigt nämlich, dass man nicht zwingend auf gigantische städtebauliche Maßnahmen warten muss. Wir haben hier in Hannover im Stadtteil Bothfeld-Farnheide einen eigenen Miniwald gepflanzt.
Stimmt, der Miniwald setzt genau an diesem Problem der fehlenden Verdunstungskälte an. Und er wird zu einem autarken, mehrschichtigen Miniaturwald und kühlt das Mikroklima eben spürbar ab. Er speichert das Regenwasser und fördert auch die Biodiversität. Und er braucht nach nur 3 Jahren quasi keine Pflege mehr. Und der Hebel von solchen Projekten geht ja weit über die reine Temperaturregulierung hinaus. Wir sprechen da auch von Umweltbildung zum Beispiel.
Genau, wir nennen das grüne Klassenzimmer. Es gibt Möglichkeiten, unter den Baumkronen zu lernen. Schulen oder Initiativen können den Ort nutzen. Kinder können dort Biodiversität messen und Klimaeffekte vor Ort erleben. Müssen also nicht auch Konzerne mit ausgedehnten Campusflächen nicht viel aggressiver entsiegeln und begrünen?
Schon. Die Vorbildfunktion an den eigenen Standorten wird da leider bislang noch ein bisschen vernachlässigt. Und dabei nimmt die Dringlichkeit ja jedes Jahr zu. Die Städteerwärmung ist längst messbare Realität und eben keine theoretische Modellierung mehr.
Wir müssen an dieser Stelle aber auch mal kritisch tiefer bohren. Denn der wahre Einfluss der Versicherer, also der echte Milliardenhebel, der liegt ja nicht in den eigenen Büros.
Nein, überhaupt nicht. Er liegt in dem, was sie mit den Geldern der Versicherten machen. Und wenn wir da einmal beim Gebäudethema bleiben, haben die Versicherer natürlich auch viele Immobilien in der Kapitalanlage, quasi das fremdgenutzte Immobilienportfolio. Und hier zeigt unser Nachhaltigkeitsreport, dass immerhin 44% der untersuchten Versicherer bereits Maßnahmen umsetzen.
Okay, Moment, da muss ich direkt mal einhaken. 44% setzen Maßnahmen um. Aber was genau machen die da? Machen die diese Portfolios wirklich hitzefest?
Naja, sie dämmen vor allem für den Winter. Unsere Auswertungen zeigen nämlich klar, dass der Fokus bei diesen 44% fast ausschließlich auf der energetischen Sanierung liegt.
Also Energiesparen.
Richtig. Da geht es um Wärmedämmung, den Austausch von fossilen Heizungen gegen Wärmepumpen und den Bezug von erneuerbaren Energien. Dazu kommen dann noch Green Lease-Verträge, mit denen Mieter zum Energiesparen verpflichtet werden.
Und das sieht dann im Reporting gut aus.
Genau, das drückt den CO2-Fußabdruck im Portfolio nach unten und glänzt in den Berichten. Aber Adaption, also die Anpassung an die physischen Folgen des Klimawandels, wie eben extreme Hitze oder Starkregen, wird bislang oft vernachlässigt.
Okay, wenn wir das jetzt mal für den Zuhörer im Vertrieb übersetzen. Stell dir vor, du sitzt beim Kunden und berätst zu einem nachhaltigen Versicherungsprodukt. Der Kunde will wissen, wie sicher sein Geld eigentlich angelegt ist. Es ist doch ein großer strategischer Vorteil in der Beratung, wenn du erklären kannst, schauen Sie, Versicherer A dämmt seine Immobilien im Portfolio, Versicherer B aber investiert in echte Klimaresilienz, also mit zum Beispiel Dachbegrünung, Zisternen und einem intelligenten Kühlsystem. Ein Immobilienportfolio, das im Sommer zu einem Backofen wird, verliert doch massiv an Wert.
Auf jeden Fall. Gebäude, die nicht an den Klimawandel angepasst sind, werden in Zukunft viel schwerer zu vermieten sein. Die Kühlkosten explodieren und Mieter springen ab.
Das leuchtet ein.
Wenn ein Vermittler im Kundengespräch aufzeigen kann, dass ein Versicherer dieses Detail wirklich versteht und das investierte Kapital physisch schützt, hebt das die Beratung auf ein völlig anderes Level.
Wir sehen also, dass bei den Gebäuden oft nur oberflächlich saniert wird, anstatt auch weitere strukturelle Probleme anzugehen. Und interessanterweise sehen wir exakt das gleiche Muster, wenn wir zur sozialen Ebene wechseln. Die CSRD, die neue EU-Berichtspflicht für Nachhaltigkeit, zwingt Versicherer, auch soziale Kennzahlen nach einheitlichem Standard zu veröffentlichen. Was zeigen diese Daten?
Fangen wir mal mit dem Thema Gleichstellung der Geschlechter an. Wir sehen zum Beispiel, dass der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der Versicherer bei durchschnittlich 28% liegt.
Das ist ja zumindest schon mal nah dran an der gesetzlichen Zielgröße, die sind 30%.
Ja, schon, aber der Aufsichtsrat ist das Kontrollgremium. Wenn wir in die operative Führung schauen, also in die Vorstände, dann sind Frauen dort mit knapp unter 20% vertreten. Und diese Unterrepräsentanz in den gut bezahlten Führungspositionen wirkt sich auch auf eine weitere Zahl in unserem Report aus, den Gender Pay Gap. Die Lohnlücke liegt laut unserem Report bei durchschnittlich 20% in der Versicherungsbranche. Damit liegen die Versicherer deutlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt von aktuell 16%.
Wir reden hier über eine Branche, die zum Beispiel Lebensversicherungen auf die fünfte Nachkommastelle genau kalkuliert. Wie kann eine derart zahlengetriebene Branche beim Gender Pay Gap so versagen?
Wir müssen die strukturellen Barrieren ansehen. Wir sprechen hier vom unbereinigten Gender Pay Gap. Der vergleicht den Durchschnittsverdienst aller Frauen im Unternehmen mit dem aller Männer.
Der sagt also nicht zwingend, dass eine Frau am selben Schreibtisch für exakt dieselbe Arbeit 20% weniger bekommt.
Genau, sondern er zeigt uns zum Beispiel massive Systemfehler in den Karrierewegen. Es gibt häufig noch homogene Rekrutierungsmuster, wo Führungskräfte unbewusst Kandidaten einstellen und fördern, die ihnen selbst ähnlich sind. Hinzu kommt das Problem der Teilzeit. Frauen übernehmen nach wie vor den Großteil der Care-Arbeit, also Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen. In der Versicherungswirtschaft sind Führungspositionen in Teilzeit eine Ausnahme. Diese strukturelle Benachteiligung schlägt sich am Ende auch in diesen 20% Unterschied beim Gehalt nieder.
Wie sieht es denn beim Thema Inklusion aus, also schwerbehinderte Menschen im Arbeitsmarkt? Ist da die Transparenz besser geworden?
Leider ist die Datenlage hier auch dünn. Nur 27% der von uns untersuchten Unternehmen machen in ihren Berichten überhaupt Angaben zur Schwerbehindertenquote. Und von diesen erreichen gerade mal 7 Unternehmen die gesetzliche Hürde von 5%. Der Mittelwert liegt bei 4%. Natürlich berichten einige Versicherer auch, dass Beschäftigte ihre Behinderung oft nicht offenlegen wollen oder schlicht keine passenden Bewerbungen reinkommen.
Gibt es denn Aspekte im Bereich Soziales, wo die Branche ihre Hausaufgaben macht?
Die gibt es auf jeden Fall. Bei den eher weichen Faktoren sehen wir sehr positive Entwicklungen. 75% der Versicherer berichten über sinnvolle Strategien für Diversität und Inklusion. Da geht es um Netzwerke für LGBTQIA+, kulturelle Integration oder Generationengerechtigkeit. Um dem Gender Pay Gap entgegenzuwirken, bieten mittlerweile über die Hälfte spezielle Frauenförderprogramme an, wie gezieltes Mentoring für angehende Führungskräfte.
Und beim Thema Gesundheit?
Da glänzt die Branche wirklich. 100% der untersuchten Unternehmen gehen bei der Gesundheitsförderung über das gesetzliche Mindestmaß hinaus, was zum Beispiel ein Betriebsarzt fordert. Sie bieten zusätzliche Vorsorgeprogramme, psychologische Unterstützung oder Fitnessangebote. Auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen wir starke Werte. 65% bieten zum Beispiel zusätzliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung an.
Das Bild ist also ziemlich gespalten.
Kann man so sagen.
Das führt uns jetzt eigentlich zu einer wichtigen Schnittstelle. Wir haben über hitzefeste Portfolios gesprochen, über Dämmungen, Förderprogramme für Frauen und strukturelle Lohnlücken. Aber all diese Nachhaltigkeitskonzepte bringen ja absolut gar nichts, wenn sie im luftleeren Raum der Zentrale einfach existieren. Wie kommt das Ganze schließlich beim Endkunden an?
Das entscheidende Bottleneck für diese ganze Transformation ist der eigene Mitarbeiterstab und hier ganz speziell eben der Vertrieb. Wenn der Vertrieb das Thema nicht in der Tiefe verinnerlicht hat, bleibt Nachhaltigkeit hier isoliert.
Das ist wie beim Autohersteller, der Milliarden in die Entwicklung eines innovativen Elektroautos steckt, aber völlig vergisst, seinen Verkäufern zu erklären, wie man das Fahrzeug überhaupt auflädt oder wie das mit der Reichweite funktioniert. Wenn der Kunde dann kritische Fragen stellt und der Verkäufer nur stammelt, bleibt das Auto auf dem Hof stehen. Wer ein Produkt im Vertrieb nicht aus tiefster Überzeugung und mit Fachwissen erklären kann, der wird es halt nicht verkaufen.
Und genau an diesem Punkt trennt sich laut unserer Daten auch bei den Versicherern die Spreu vom Weizen. 54% der Versicherer fördern laut unserem Report gezielt die Nachhaltigkeitskompetenz ihrer Mitarbeiter durch interne Schulungen. Und jetzt kommt die Zahl, die für den Vertrieb da draußen am relevantesten ist. 48% der Versicherer bieten spezifische Weiterbildungsprogramme zum Thema Nachhaltigkeit explizit für den Vertrieb an.
Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass mehr als die Hälfte ihren Vertrieb bei diesem komplexen Thema nicht gezielt genug fördert.
Genau.
Gibt es denn noch einen harten Indikator, an dem wir ablesen können, ob es die Vorstandsetagen wirklich ernst meinen?
Den gibt es, das Geld. Bei 44% der untersuchten Versicherer ist die variable Vergütung der Führungskräfte mittlerweile an das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen gekoppelt.
Das ist ein ganz guter Hebel. Wenn der eigene Bonus am Ende des Jahres davon abhängt, ob der CO2-Fußabdruck im Portfolio sinkt oder der Frauenanteil im Management steigt, dann verschwinden diese Themen nicht mehr so schnell in der Schublade.
Genau, weil dann wird Nachhaltigkeit eben zur echten und auch messbaren Zielvereinbarung.
Lass uns mal die Fäden zusammenziehen. Wir haben heute gesehen, dass die Versicherer physische Resilienz beweisen müssen. Sie müssen ihre Immobilienportfolios nicht nur dämmen, sondern wirklich hitzefest machen, um Kapital zu schützen.
Genau.
Und gleichzeitig müssen sie intern soziale Hausaufgaben machen. Sie müssen den Gender Pay Gap von 20% schließen und ihren Vertrieb massiv weiterbilden.
Unser Nachhaltigkeitsreport zeigt da auch ganz klar, nur wenn diese innere Haltung und die äußere Strategie auch übereinstimmen, entsteht natürlich Glaubwürdigkeit. Die Daten zeigen uns, wer den Umbau ernsthaft und vor allem auch belegbar angeht.
Okay, vielen Dank für die Information, Henrike.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Alles Weitere und die Quellen zur heutigen Folge gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Sie auch zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie uns kostenlos abonnieren. Das geht auf verschiedenen Seiten im Internet und auf verschiedenen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible. Und bei Podigy gibt's auch einen ganz normalen RSS-Feed. Wir freuen uns auf Sie.